Willkommen zu einer neuen Folge des Open Science Radios, heute in Ausgabe 125 am 4. Juni im Namen des Herrn 2018. Mit mir wie immer dabei der fantastische und wohlinformierte Matthias Fromm.
Guten Tag.
Hallo Matthias.
Ich weiß nicht genau über das wohlinformiert, aber gut.
Doch, für mich bist du immer die Bezugsquelle von Informationen jeglicher Natur und deshalb sitzen wir hier auch zusammen, beziehungsweise wir sitzen nicht zusammen, wie immer machen wir das ja remote.
Genau.
Aber das soll der Sache ja keinen Abbruch tun. Ja, 125 haben wir gerade gesagt, ne? Das ist auch schon eine ganz gute Zahl. Wir haben gerade überlegt, was das ist, aber leider gar nichts. Weder Silber, Gold, Diamant, was gibt's noch alles?
Ich weiß nicht, es wäre im Zweifel wahrscheinlich am ehesten sowas wie Silber über Diamant.
Okay, was auch schon. Also ich bin jetzt nicht so der Freund von Schmuck und so, von daher.
Also quasi der Diamant mit dem Aszendenten Silber. Ach, Quatsch. Ich weiß
nicht. Sieht, so genau. Sieht sowas gut aus? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Gold und Diamant? Naja. Okay, aber das können vielleicht andere Leute entscheiden, die vielleicht mehr Geschmack haben als wir.
Genau.
Ja, gut. Können wir eigentlich voll gleich einsteigen? Hausmeisterteam
gibt es wenig.
Nicht, ne?
Es ist wenig passiert, was Anlass gäbe zum Erratum oder zum ähnlichen Ding.
Genau.
Insofern, ja.
Ja. Gut. Ah, gut, was es natürlich gibt, ich habe meine Position ein bisschen verändert. Ich schaue jetzt nicht mehr auf das schöne Würzburg, ich schaue jetzt auf das schöne Köln. Und das hat natürlich auch irgendwie was mit der Gesamtlage hier zu tun. Ich bin jetzt an der ZB Med. Halt, ich habe es gleich falsch gesagt, ich bin bei ZB Med. Und jetzt fragt man sich, was ist denn das? Weißt du das? Ja. Ne?
Die Zentralbibliothek für die Medizin?
Ja, so in etwa. Genau, das ist Informationszentrum Lebenswissenschaft mittlerweile und auch da bei der Namensgebung wird sich vielleicht noch was ändern. Aber auf jeden Fall ist es eine Bibliothek, die früher mal der Leibniz-Gemeinschaft angehört hat. Und ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, sogar vor ein paar Jahren hatten wir uns sogar im Zuge von Open Science Radio sogar kurz über diese Tatsache unterhalten, dass die ZB Med letztendlich in großen Schwierigkeiten ist, weil sie nämlich aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen wurde nach unerfolgreichen Evaluationen. Und dass sie eigentlich vor der Abwicklung stand und das wurde dadurch behoben, dass ein Interimsdirektor, der Dietrich Nelle, hier entsprechend übernommen hat. Der kam vom BMBF und der hat einige Änderungen durchgeführt und der hat das sehr geschickt angestellt und hat unter anderem mit den drei umliegenden Universitäten, das heißt Universität Köln, Uni Bonn und der TH Köln, und sich zusammengesetzt und überlegt, was könnte man denn da machen. Und jetzt wurden letztendlich drei Professuren nach dem Jülicher Modell ausgeschrieben und auch berufen. Und bei diesem Jülicher Modell geht es darum, dass man eigentlich von der Uni eingestellt wird, aber dann hauptsächlich für Tätigkeiten an einer anderen Institution abgestellt wird. Das ist nicht unüblich. Mhm. Und ich bin einer von diesen dreien geworden. Ich bin an der TH Köln sozusagen berufen worden oder an die TH Köln berufen worden. Interessanterweise in das Gebiet Informationskompetenz, was jetzt erstmal jetzt nicht ganz mein Kerngebiet ist, aber wo es viele Verknüpfungen gibt und ich mich auch verschiedentlich einbringen kann. Und hier bei ZB Med bin ich für die Informationsdienste zuständig. Das heißt, wir haben hier eine sehr gut funktionierende Suchmaschine, die Livivo heißt, aber auch andere Sachen, die in der Mache sind und auch kommen sollen. Und da bin ich einerseits die Brücke zwischen TH Köln und natürlich ZB Med, aber natürlich auch hier intern habe ich jetzt einiges zu regeln und aufzusetzen und so. Und auch dieses Gesamtkonzept ZB Med ist dadurch natürlich auch gänzlich verändert worden. Das war sozusagen ein Teil dieser Problematik bei ZB Med war, dass sie als Leibniz-Institut eigentlich oder Leibniz-assoziiertes Einrichtung eigentlich mehr Forschung hätten machen müssen und das ist jetzt durch die Berufung oder durch die Integration dieser drei Professuren auch entsprechend dann natürlich jetzt in die Wege geleitet worden. Hier haben vorher Forschung stattgefunden, aber nicht in dem Maße, wie das gewünscht war und das sollen wir jetzt entsprechend ausbauen und natürlich ist das jetzt keine ganz so klassische Situation, die man sonst als Professor hat, dass man irgendwo hingesetzt wird und gesagt wird, jetzt mach hier mal dein Ding. Sondern bei uns ist es ganz klar, dass wir drei uns da auch entsprechend ja, koordinieren müssen und auch ein gemeinsames Konzept finden. Wir haben auch ein gemeinsames Forschungskonzept und müssen das natürlich jetzt auch irgendwie hier in die Gesamtstruktur einbringen und das natürlich auch mit der ganzen Finanzierung klären und derartige Sachen. Das ist also von daher sehr spannend für mich und das ist auch eine schöne Herausforderung und ich sehe mich da natürlich auch hier berufen, nicht nur die Brücke zwischen TH Köln und ZBME zu sein, sondern natürlich auch, wie ich es hoffentlich jetzt schon bin, irgendwie auch in die Open Science Community und das war natürlich sicher auch einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich diese Position bekommen habe, dass ich da diese Verknüpfung habe. Und ja, das ist fand ich jetzt sehr schön. Ist jetzt auch schon sehr spannend, hier neu aufzuschlagen und alles mal zu erkunden und das jetzt auch in einer gewissen Weise mitgestalten zu können. Mhm. Das schön. War jetzt ein langer Monolog, ne?
Ja, das ist ja nicht minder spannend, die Tätigkeit. Gerade weil es so ein bisschen den Helikopterbezug für dich bedeutet, ne? Also genau. So ein bisschen raus aus den vielleicht sehr konkreten Forschungsprojekten als Service Provider im weitesten Sinne und hin zu genau der noch höher leveligen Perspektive, die dann sich aber wiederum durchsetzt in genau Forschungsprojekte und Vorhaben und etc.
Genau, ja. Ja, es ist auch, ich glaube, da sind wir uns beide auch nicht sehr unähnlich, sind wir uns beide sehr ähnlich, sagen wir es mal so, dass wir beide so ein bisschen diese, wie sagst du schön, du bemühst mal die englische Version dessen, sozusagen Jack of all trades, sozusagen der Hans Dampf in allen Gassen, einfach diese Breite, die man, ja, vielleicht im Akademischen, wenn man in der klassischen Position gar nicht so hat, ne, da muss man eigentlich der totale Spezialist werden und sich ganz tief in Sachen eingraben. Und das hat man hier in der Position ein bisschen aufgelöster, würde ich sagen. Auch hier muss man natürlich teilweise in Tiefe gehen, aber noch mit einer gewissen Breite dabei. Und du selber bist ja auch eigentlich so aufgestellt, würde ich mal sagen, und fuchst dich natürlich auch tief in Sachen ein, aber immer noch mit diesem großen Überblick.
Genau, also ich glaube, bei mir kommt es genau aus der entgegengesetzten Richtung. Also ich komme quasi von so einem überall mal ein bisschen und rutsche so langsam, oder was heißt so langsam, ich rutsche immer mal wieder in sehr spezielle Dinge rein. Entweder weil ich mich schnell einarbeiten kann oder weil es einfach gerade passt und ich genau dafür irgendwie auch gerade brenne im weitesten Sinne.
Ja, das ist das Wichtigste, dass man Spaß an der Sache hat und dann kann man sich auch gut in solche Sachen einarbeiten. Das ist immer das A und O, Leute mit intrinsischer Motivation irgendwie auf solche Sachen draufzusetzen und dann geht sowas auch im Allgemeinen ganz gut. Ja. Ja, das zum Meta, würde ich fast sagen, oder als Hausmeister-Themchen. Und ja, also da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen nach Open Science Radio noch ein bisschen auch aufbauen und auch so als kleinen Kanal dann vielleicht nochmal mitnutzen für manche Sachen. Natürlich jetzt nicht gänzlich, aber ab und zu werden wir vielleicht mal ein paar Sachen von hier auch vorstellen und mal mitdiskutieren. Das ist ja, denke ich, vielleicht auch im Sinne der Community, da ein bisschen Einblick in so eine Institution zu bekommen.
Ja, ja.
Genau, gut. Ansonsten würde ich sagen, können wir gleich einsteigen in den Aktivismus.
Genau, der heute sich wieder sehr stark mit Open Access überschneidet. Insofern, glaube ich, müssen wir das nicht künstlich trennen,
ja.
Sondern schauen uns einfach mal an, was da so passiert ist. Du hattest eine kleine Anfrage rausgesucht. Ich glaube, das ist die Antwort auf die kleine Anfrage,
genau.
Die bereits früher gestellt wurde durch die Abgeordneten der Linken. Namentlich sind hier erwähnt Petra Sitte, Simone Barintos und Anke Dumscheid-Berg. Ich denke, wahrscheinlich auch die Abgeordneten der Linke, die einem auch sehr geläufig sein dürften. Zumindest so in unserer Bubble.
Genau.
Und die haben mal angefragt, wie es denn aussieht, was die, na, kann man es Learnings nennen, was die Erkenntnisse sind, die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der bisherigen Förderstrategie für Open Access und deren Umsetzung im Rahmen der Open Access Strategie mit jetzt gewonnen hat im weitesten Sinne. Und ich denke, da sind ein paar ganz interessante Dinge drin. Gar nicht so sehr viel Erstaunliches. Ich fand aber mal ein paar Zahlen endlich mal zu lesen, glaube ich, mit am interessantesten. Da wurde beispielsweise, was ist mir aufgefallen, unter Punkt 4 gefragt, welche Mittel bezogen auf wie viele Publikationen seit der Einführung des Post-Grant-Funds des BMBF im September 2017 abgerufen worden sind. Und die Antwort der Bundesregierung bis zum 9. Februar, so kurz vor sozusagen Antwortzeitpunkt, waren tatsächlich erst, finde ich, 38 Anträge gestellt mit einem Gesamtvolumen von 80.000 Euro. Und das finde ich erstaunlich wenig.
Absolut.
Das hat für mich eigentlich, und ich so diese Reaktion von, oh, das ist aber wenig, habe ich eigentlich mehrmals gehabt durch diese kleine Anfrage. Und ich finde, an irgendeiner Stelle macht ja entweder die Bundesregierung oder vielleicht auch ein Stückchen weit die DFG was falsch. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass hier die entweder der Willen tatsächlich schon genug propagiert ist oder dass es da vielleicht auch eine Hürde in der Bewerbung gibt, dass der Prozess zu kompliziert ist, dass der Prozess vielleicht zu viel Arbeit bedeutet. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hier verschenkt man auf jeden Fall oder hier werden sehr, sehr viele Möglichkeiten verschenkt und hier wird sehr wenig abgerufen, was eigentlich seitens der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden kann.
Kleine Korrektur, du meintest, glaube ich, nicht DFG, sondern BMBF, weil sich das ja auf die hauptsächlich auf die BMBF-Aktivitäten bezogen hat. Denn DFG hat ja nochmal andere Sachen, aber ich fand auch, das war sehr wenig und einige Sachen waren noch relativ unkonkret. Gut, da waren natürlich auch jetzt die Fragen vielleicht auch so formuliert, dass man da jetzt gar nicht so konkreter werden könnte, auch wie relevant ist das Ganze. Und haben sie auch gesagt, ja, ist wichtig. Sie haben aber auch eine ganz klare Aufschlüsselung auch hier nach verschiedenen Sachen. Also hier sind die Projekte auch aufgelistet nach Geldern und derartigen Sachen. Also das ist schon eine Sache, die man eigentlich häufiger mal machen müsste, ne? Dass man da auch die Entwicklung sehen würde. Das würde ich mir wünschen, dass man das da vielleicht auch den Prozess abbilden kann und schaut, wie das weiter sich entwickelt. Also wie ist jetzt der Trend? Ne? Man bräuchte ein bisschen Relation für die ganzen Sachen.
Ich finde auch erstaunlich, es war mir nicht so bewusst, es gibt im BMBF ein Open Access Dialogforum. Und das kommt anscheinend mehrmals zusammen. Laut dieser kleinen Anfrage war das in 2007 immerhin zwei Workshops. Ich finde jetzt zwei Workshops in 12 Monaten für ein Thema, was zumindest im Wissenschaftsministerium, um es mal platt zu sagen, eigentlich einen sehr viel größeren Anteil innehaben sollte, finde ich ein bisschen dürftig. Vielleicht ist das aber auch ein klassisches Problem, dass man halt einfach auch ein Zeitproblem auf der Ebene hat von Expertinnen und Experten, die da mit teilnehmen sollen. Aber was ich viel, viel erstaunlicher finde, ist, dass sich in der gesamten Zeitraum, seitdem die Open Access Strategie des Bundes sozusagen ins Leben gerufen wurde, ziemlich wenig von diesem Open Access Dialogforum gehört habe.
Ich habe da, glaube ich, noch nie was von gehört.
Eben. Also gut. Ne? Und da verstehe ich nicht, wieso. Klar, es ist sicherlich ein Dialog, der vor allen Dingen erstmal intern stattfindet, aber ich finde, der Dialog, wenn man über Open Access redet, ist automatisch immer auch der mit der Gesellschaft und der beteiligten Teilsysteme. Ne, und das finde ich, da hat irgendjemand ziemlich versagt. Vielleicht auch ich, der es einfach nicht auf dem Schirm hat. Kann genauso gut sein, ne? Aber ich habe.
Sagen wir so, ja. In unseren Kanälen ist das bisher nicht gelandet. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber das wäre vielleicht auch eine Anregung an die, dass die vielleicht da nochmal an der Außenkommunikation noch ein bisschen arbeiten, wenn das gewollt ist. Also das wäre auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiger Kanal und aus dem BMF kommen halt auch sehr viele Mittel und das ist auch ein sehr starker Hebel. Und von daher wäre das natürlich auch sinnvoll, dass die in beide Richtungen auch kommunizieren.
Ja. Es gibt zwei Punkte, die ich noch ganz interessant fand. Punkt 11 war die Nachfrage, wie der aktuelle Stand zur Etablierung eines Open Access Monitors ist, der die Antwort auch wieder recht dürftig ausfiel. Das ist geplant und wir sind da irgendwie dran. Was ich aber eigentlich ganz spannend finde, das mal zu haben, und ich weiß nicht genau, warum da jetzt so lange dran rumgedoktert wird, weil das Beispiel von solchen Instrumenten gibt es woanders schon. Das müsste man nicht von null auf neu erfinden. Da ist sicherlich Arbeit, die gemacht werden muss, um sich sowas wie, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Performance Indicators anzugucken und die speziell für das deutsche System auch abzuleiten oder zu herzuleiten. Aber ich finde, das ist eigentlich etwas, was jetzt nicht wahnsinnig viel Aufwand, keinen mehrjährigen Aufwand bedürfte. Und Punkt zwei ist genau die Frage 12. Und das ist die Nachfrage, ob die Bundesregierung Handlungsbedarf bei der angemessenen Berücksichtigung von Open Access Publikationen bei Förderungs- und Personalentscheidungen sieht. Und beides finde ich extrem wichtig, weil das der letztere Punkt, Personalentscheidungen, ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch in den letzten beiden Episoden mit Felix zum Beispiel besprochen haben. Genau. Aber ich finde auch bei Förderungsentscheidungen finde ich das extrem wichtig, weil das Lippenbekenntnis von wir müssen in jeden Förderungsantrag eine Open Access Klausel einarbeiten, und das hat die Bundesregierung ja gemacht, in jeder, im Prinzip in jeder Ausschreibung, die mit Fördergeldern bestückt wird, ist eigentlich eine Open Access Klausel vorhanden, die sagt, dass die Forschungsergebnisse innerhalb von einem Zeitraum von maximal 12 Monaten auch veröffentlicht werden müssen. Also auch wieder so eine Embargo-Zeit, aber nun ja. Aber sie das in die Förderungsbedingungen schon mit aufzunehmen, also zu an der Entscheidung oder zu der Entscheidung beitragen zu lassen, wer denn nun die Förderung bekommt, finde ich einen ganz essentiellen Teil, um weg von dem Lippenbekenntnis hin zur aktiven Förderung von Open Access zu kommen.
Ja. Also die umschiffen natürlich das in der Antwort, aber es ist ganz klar, dass das zeigt, dass die Personen, die diese Anfrage geschrieben haben, entsprechend auch Ahnung von der Sache haben oder Leute haben, die Ahnung von der ganzen Sache haben und das auch wirklich in diese, also wirklich mit dem Rücken zur Wand gestellt haben und gesagt haben, okay, wie sieht das denn letztendlich aus damit? Also das ist auch ein guter Punkt, der natürlich jetzt trotzdem, ja, jetzt wurde weiter gesagt, okay, die Personalentscheidung haben wir nicht und das wird sozusagen von den Leuten vor Ort geregelt. Ja. Aber das stieg zumindest den Finger in die Wunde, ja, am wichtigen Punkt.
Und ich finde die Antwort an der Stelle, das tut mir sehr leid für die Bundesregierung, aber die Antwort an der Stelle finde ich unmöglich. Mhm. Weil am Ende sagen sie, dass sie den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Bewertung und Steuerung der Forschungsleistung folgen sozusagen, die A sagen, dass es natürlich eine wissenschaftsinterne Verständigung über Qualitätsstandard geben muss. Ne, um sozusagen zu definieren, welche Leistungen hier auch wirklich anerkannt werden können, welche Publikationsleistungen. Ja, granted, natürlich muss man immer nach Qualität gucken. Aber was ich besonders erstaunlich finde, ist, diese Empfehlungen des Wissenschaftsrates sind von 2011. Das sind jetzt gut 8 Jahre. Entwicklung. Und innerhalb von 8 Jahren haben wir im Open Access Sektor so viel Bewegung gesehen, dass man diese Anfrage eigentlich nicht mehr auf Basis dieser alten Empfehlungen beantworten kann, wenn man das Thema ernst nimmt. Das geht nicht. Also finde ich unverständlich.
Ja. Ja, auch ähnlich die Positionierung bei den Sachen zu Deal. Also das wird gefragt, ja, in, glaube ich, Nummer 13 war das, genau. Ja. Auch da halten sie sich heraus. Die sagen, okay, ja, wie also die Frage ist, wie ist denn Position zu Deal, also den Verhandlungen mit Elsevier und anderen bezüglich von Open Access. Und da meinen sie auch, ja, wir schauen schön zu, wir sind kein Teil der Wissenschaftsorganisation. Das ist richtig, aber dennoch könnte man hier auch irgendwie sagen, ja, wir unterstützen dieses Bestreben und also sie verfolgt es mit Interesse. Das heißt, hier wird keine Position bezogen. Hier wird einfach nur gesagt, okay, ja, mal schauen, was draus kommt. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen schade.
Ja, es ist die kleine Antwort, die sehr kleine Antwort auf die kleine Anfrage, um es mal so zu formulieren.
Genau.
Finde ich stellenweise schon wirklich dürftig. Ich meine, wir kennen mittlerweile diesen ganzen Politsprech, aber das hier hätte man noch einfach ein bisschen die Akzente setzen können, die eigentlich in den Forschungsinstitutionen durch alle Akteure hinweg mittlerweile mehr sind als nur Lippenbekenntnisse. Eigentlich arbeiten alle und haben das Verständnis, dass Open Access wichtig ist und sie was tun müssen. Und hier hätte man einfach ein Stückchen weit auch das aufgreifen können und vielleicht sogar Punkte schaffen können, die an denen man sich orientieren könnte. Vielleicht nicht in einer kleinen Anfrage, vielleicht ist das auch nicht das politische Instrument dafür, aber weiß nicht.
Naja. Ja, gut. Aber trotzdem schön, dass was kam und vielleicht, wie schon gesagt, in einer weiteren Iteration. Ich kenne mich da nicht aus, wie häufig man so eine Anfrage wiederholen könnte mit den gleichen Fragen, um diesen Trend zu haben, wahrscheinlich nicht so rasch. Aber vielleicht kann man auf anderen Wege diese Punkte irgendwie nochmal geklärt haben, zumindest die quantitativen Sachen.
Ja, also wenn ich das Instrument richtig kenne, dann, also es gibt ja die große Anfrage und die kleine Anfrage. Und ich glaube, für die große Anfrage müssen bestimmte Formalitäten erfüllt sein. Ich weiß nicht, ob es da einen Modus gibt, wie oft man eine große Anfrage stellen kann oder dass man einen bestimmten Proporz erfüllen muss in der eigenen Fraktion oder irgend sowas in dem Dreh. Mhm. Aber ich glaube, kleine Anfragen kann man so oft stellen und zu jedem Thema stellen, wie es einem beliebt. Und insofern würde ich schon meinen, dass es hier vielleicht auch sinnvoll wäre, sowas öfter mal zu machen. Weiß ich nicht so ganz genau.
Naja, gut. Ja, auch wieder aus dem Bereich Aktivismus / Open Access. Wusstest du, dass die Nature Publishing Group jetzt auch wieder auf den, oder was heißt wieder, jetzt auf den Machine Learning AI, also künstliche Intelligenz, Zug aufspringen möchte?
Hatte ich gelesen. Ich hatte vor allen Dingen aber das gelesen in der ersten Runde des recht kräftigen Echos versus diese Entscheidung.
Genau. Also kurz zusammengefasst ist, Nature Publishing Group hat jetzt ein neues Journal aus dem Boden gestampft, oder die wollen es machen, also im Januar 2019 soll das entsprechend an den Start gehen, heißt Nature Machine Intelligence und soll natürlich nach dem normalen Businessmodell von Nature entsprechend mit entsprechenden Gebühren versehen sein. Und da gab es einen Riesenaufschrei jetzt aus der Community und das ist sehr interessant. Bevor dieses Journal überhaupt in den Start geht, kann man es fast schon gleich zu Grabe tragen, so wie ich das sehe, weil sich ein Großteil der Community aus dem Machine Learning und AI-Bereich eigentlich jetzt zusammengetan hat und gesagt hat, historisch waren wir immer offen, wir haben immer Open Access gemacht und mit diesem Journal würden wir jetzt unserem normalen Idealen eigentlich nicht mehr entsprechen. Und deshalb gibt es einen riesen Boykottaufruf für dieses Journal. Und das ist eigentlich mal finde ich mal wie so ein schöner Leuchtturm, wo gezeigt wird, wenn sich so eine Community als Ganzes gegen solche Entwicklungen stellt, dann kann das auch wirklich einen Impact haben und das kann dazu führen, dass sich das ändert. Also ich nehme an, dieses Journal können sie wirklich jetzt irgendwie Mickey-Maus-mäßig weiter betreiben, aber da wird keiner von den großen Leuten hingehen. Es wird auch hoffentlich auch bei Berufungen und derartigen Sachen nicht den Prestige bekommen, wie sie sich das ursprünglich vorgestellt haben, einfach durch das Label Nature. Hm.
Zumal es seit, ich glaube, 2001 das Open Access Journal of Machine Learning Research gibt, was zum einen mittlerweile tatsächlich Reichweite und auch Reputation hat, sicherlich auch zum Teil geschuldet auch der langen Existenz des Ganzen schon, als auch vor allen Dingen sehr, sehr viele Publikationen aufweisen kann, die aus hochklassigen A-Unternehmen und B, also in Forschungsprojekte involvierte Unternehmen und B, hochrangige Institutionen klappen. Also Harvard, MIT, Wissenschaft wird dort publiziert und das ist natürlich jetzt auch ein Stückchen weit einfach ein dummer Zug gewesen, fand ich, weil warum? Also wenn Nature jetzt gesagt hätte, da gibt es etwas, wir sehen das Thema für wichtig, lasst uns doch einen Modus finden, wie wir für euch vielleicht unterstützen können. Das wäre ein Zug gewesen, der sehr clever gewesen wäre, finde ich.
Ja. ja, weiß nicht, auch nicht, da haben sich keinen Gefallen getan. Natürlich ist jetzt Machine Learning und AI jetzt irgendwie in aller Munde und da war das vielleicht kommerziell vielleicht sinnvoll, da sowas zu machen, aber hier wurde mal wieder gänzlich ohne Community gearbeitet. Mhm. Also jetzt meine Interpretation der Situation. Und ja, das ging diesmal ganz klar nach hinten los. Mhm. Also das ist in dieser Community ist das einfach nicht angekommen. Und das finde ich wieder, wie schon gesagt, ein gutes Beispiel. Denn dieses Journal, dieses Journal of Machine Learning Research, das war ja, das war ja schon ein Beispiel. Da haben sich auch vom was war denn das, glaube ich, Machine Learning Journal war das ursprünglich. Und da sind die alle, sind die fast geschlossen ausgetreten, um dieses neue Journal zu gründen, um dieses Open Access Journal zu gründen. Und dann in so eine Community reinzugehen und sowas zu versuchen, klar, Nature Label ist immer toll, aber ist hier definitiv auf die Füße gefallen.
Ja.
Na gut. Ich hoffe, andere Communities nehmen sich das mal zu Herzen und folgen dem Beispiel.
Ja, ich habe irgendwer hat getwittert, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendwer hat getwittert, hier hat das Denken nicht im menschlichen Hirn, sondern in der Maschine stattgefunden und war wahrscheinlich eine Business-Entscheidung.
Ja, ja. Vielleicht auch noch der Aufruf, wer sich noch berufen fühlt, wir werden das noch verlinken. Es gibt auch einen Aufruf da entsprechend sich zu anzuschließen durch eine Unterschrift. Das ist von der Oregon State University gefahren. Da sind schon viele entsprechend Leute mit dabei, die das machen. Und um auch da den Willen zu unterstreichen, nicht mit Nature zusammenzukommen.
Ja.
Gut, dann, wir hatten so ein bisschen heute schon Deal angesprochen. Wir sehen jetzt diese Entwicklungen an allen möglichen Ecken und Enden der Welt und das ist, was heißt zumindest Europas, sagen wir es mal so, und das ist gut. Und das war auch schon eigentlich lange klar, dass wenn Deutschland sich jetzt hier mit Deal relativ klar positioniert, dass andere Länder sich auch nochmal überlegen, wie sieht's dann bei uns aus und wollen wir das wirklich so? Und unter anderem Schweden macht das auch, also haben auch so ein Vertragsverhandlung, wenn ich mich da recht entsinne. Da ist ein Konsortium, was letztendlich da verhandelt. Aber die sind auch nach Deal erst aufgeschlagen. Nicht, dass ich das jetzt hier historisch falsch darstelle. Weißt du das?
Mm.
Ich habe es nämlich nicht im Kopf.
Ich wüsste es jetzt auch nicht genau. Ich glaube, das ist aber auch schwer festzustellen, wer sozusagen den Ball wann aufgenommen hat. Hm. Das wäre wirklich tatsächlich mal eine spannende Timeline, das herauszuarbeiten, wer sozusagen auf Basis welcher Informationen wann mit Elsevier in Verhandlungen gegangen ist diesbezüglich.
Das wäre doch was für so ein Historiker oder Bibliothekshistoriker oder sowas in der Art. Also ich hoffe, dass wir sehr baldig sozusagen in der freien Welt aufwachen sozusagen und dann kann man mal zurückblicken und sagen, wie ist denn das alles so aufgeschlagen? Welche Ereignisse sind denn da vorausgegangen und wie war die Verknüpfung? Schauen wir mal. Vielleicht noch ein bisschen früh, aber dennoch kann man jetzt schon anfangen. Also das ist ja sicher eine mögliche spannende Sache, wenn man es mal von dieser gesellschaftlichen beziehungsweise historischen Seite sehen möchte.
Auf jeden Fall.
Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz aufdröseln, auf jeden Fall im Gegensatz zu Deutschland, wo die Elsevier den Universitäten dann weiterhin den Zugang gegeben hat, ist es hier bei diesem schwedischen Konsortium so, dass die sozusagen das, glaube ich, nicht getan haben, wenn ich da recht
entsinne. Genau, das Bibliothekskonsortium, es sind in diesem BIPSAM-Konsortium sind, glaube ich, vor allen Dingen die großen Infrastrukturbibliotheken, die sozusagen auch Infrastrukturprovider für die Universitäten sind und so ein paar kleinere forschungsorientierte Bibliotheken. Und die haben den Vertrag aufgekündigt, was in deren Fall heißt, dass alle schwedischen Bibliotheken und Wissenschaftler im Prinzip mit sofortiger Wirkung den Zugriff auf diese Elsevier-Inhalte verlieren. Was ich fürchte fast einfach verschmerzlich ist. Ich weiß nicht, ich habe seitdem keine Aufschreie gehört, so nach dem Motto, oh Gott, ich kann nicht mehr arbeiten.
Ja.
Weiß nicht, Elsevier, vielleicht mal drüber nachdenken.
ich glaube, ich muss jetzt langsam wirklich mit Disclaimern starten, weil ich jetzt auch in einer Bibliothek arbeite. Also das sind ja alles meine privaten Meinungen, die ich hier äußere, muss ich natürlich sagen. Aber es gibt Plattformen, wo man an solche Sachen rankommt. Und das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Und es gibt auch ein gutes Verbundsystem von verschiedenen Lösungen, wie man auch an solche Sachen rankommt. Und wenn man das noch weiter international aufstellen würde, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das bald gar nicht mehr brauchen. Und das ist vielleicht, by the way, ein sehr schöner Übergang zum nächsten Punkt. Denn es wird jetzt hier gesehen, dass diese Lücke vielleicht gar nicht so die große Lücke ist. Und es gab diesen schönen Titel dazu, dass die Verhandler, die mit Deal involviert sind und derartigen Sachen, jetzt sich eigentlich vorbereiten auf eine Zukunft ohne solche Publisher. Und das wäre natürlich jetzt wirklich hervorragend, wenn wir dahin kämen, dass, wie viele das auch sich wünschen, also ganz großer Verfechter, auch wieder hier Björn Brems, haben wir auch häufig gehört, ne, er wünscht sich, dass dieses Deal-Ding platzt, und da kann ich auch nur zustimmen, denn wir brauchen das nicht. Ja, wir können das Geld sparen, wir können dafür andere Infrastruktur aufbauen. Und auch jetzt wieder Disclaimer, ich sitze jetzt in einer solchen Infrastruktur, die genau solche Sachen machen möchte oder damit involviert ist. Und letztendlich haben wir dann auch noch diese Ankündigung der Open Access Plattform für Europa, die ja auch draußen, deren Ausschreibung auch draußen ist. Und ja, es ist erstaunlich, das hätte ich, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren oder sowas hätte ich das noch nicht gedacht, aber eine Zukunft ohne diese Publisher wird immer realer.
Ich glaube, Ich hab fast die Vermutung, beziehungsweise ich glaube es nicht, weil ich denke dennoch, dass bei Elsevier intelligente Menschen arbeiten. Aber ich glaube, Elsevier als Akteur in dieser Szene hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und das war zu unterschätzen, dass sich das System, was es bei, jetzt hätte ich fast was, was Dobus gesagt, an das sich Elsevier dran gewanzt hat, diesem System zu unterstellen, dass es keine aus sich herauskommende Innovationskraft hat und nicht den Willen zu innovieren. Und ich glaube, wir sind relativ dicht an dem Punkt. Ich kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, wir sind relativ dicht an dem Punkt, wo an so einer Art Tipping Point vielleicht, wo der Missmut, den man hat mit diesem ganzen Gehabe, mit dem Elsevier in solche Verhandlungen geht, so groß ist, dass die Tendenz zu sagen, und jetzt denken wir wirklich mal darüber nach, wie wir das anders machen können. Das heißt noch nicht, dass wir es dann auch letztendlich anders machen, aber wir schaffen zumindest jetzt die Möglichkeiten, die Mittel, vielleicht die Arbeitszeit, das Personal, mal effektiv und auf breiter Ebene darüber nachzudenken und vielleicht Piloten zu starten, wie man so etwas ohne solche Häuser wie Elsevier, Wiley und wie sie nicht alle heißen, umsetzen kann. Und ich glaube, das ist der gefährliche Punkt für solche Unternehmen, weil dann, ich glaube, das ist der Punkt, an den sie nicht glauben, dass das kommen kann. Aber ich glaube schon, dass es so weit geht.
Ja, und sie haben natürlich auch die Lage von der Seite unterschätzt, dass sie immer sich sozusagen Einzelne rausgegriffen haben und die vermöbelt haben. Also das heißt, sie hatten immer Einzelgespräche und hatten natürlich waren ganz anders geschult, ganz anders aufgesetzt und konnten daher auch entsprechend den einzelnen Bibliothekar, der vielleicht für die Mittelbeschaffung oder für die Zeitschriftenbeschaffung zuständig war, sehr gut bearbeiten. Und der Gegenwind wurde erst potenziert dadurch, dass sich die einzelnen Player zusammengesetzt haben und sozusagen jetzt mit einer Stimme sprechen und sagen, so geht es nicht. Und das ist natürlich eine ganz andere Front, mit der dann zu kämpfen ist. Das ist, sagen wir mal, eine sehr interessante Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man auch Folgendes sehen. Es kann auch sein, dass sich die Publisher hier bewusst sind, dass das Journalwesen für sie vielleicht gar nicht mehr so der Punkt ist, wo sie jetzt groß noch Geld machen können, sondern sich dann auch auf andere Geschäftsfelder zurückziehen, namentlich Datenbanken und solche Sachen. Das sieht man ja auch jetzt schon. Und dass das jetzt vielleicht auch für die jetzt erstmal so eine vielleicht Nebelkerze, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht untertrieben oder sowas, aber dass die das vielleicht jetzt gar nicht so brauchen. Das heißt, sie versuchen da jetzt das jetzt mal durchzuboxen. Aber neue Geschäftsfelder liegen da schon da, und auch da muss man gucken, dass man nicht in die gleichen Fallen tritt wie mit den Journalen vor Dekaden, sondern dass man auch da versucht, sich jetzt anders zu positionieren. Und das wird noch schwierig, das auch auf breiter Basis allen zu vermitteln, dass jetzt bei den neueren Sachen wie Datenbanken, dass da mit gleicher Vorsicht rangegangen muss und dass auch da öffentliche Infrastrukturen sicher die bessere Lösung sind, sage ich wieder, als jetzt jemand sitzen in einer solchen, in solchen Infrastrukturanbietern.
Ich finde aber, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und dass dieses Publikationswesen ist ja ein tradiertes Geschäft. Also das gibt's seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Was waren die Anfänge? Hier die Royal Society oder Royal Academy oder sowas. Das ist gewachsen und ich glaube, man kommt selten an die Punkte, wenn man in einem wachsenden System steckt, mit dem man mitwächst, dass man sich Gedanken darüber macht, wie es außerhalb dieses Systems eigentlich noch funktionieren könnte. Und mit diesen Datenbanken, da reden wir von einem Thema, was, lass es 25 Jahre jetzt existiert und jetzt in den letzten 10 Jahren an Wichtigkeit nochmal enorm und vor allen Dingen sichtbar zugenommen hat. Das heißt also, in so einem Langfristdenken ist das eher disruptiv. Und ich glaube, hier ist man vielleicht eher noch an dem Punkt, dass man sagt, dann lasst uns das doch machen, anstelle, dass wir das woanders hingeben, wo wir genau nicht mehr die Kontrolle darüber haben.
Ja, oder? Das könnte ich nachvollziehen, aber du hast leider auch diese lange Verknüpfung eben mit diesen Publishern und solchen Sachen, die dann natürlich dann ihre Journale und Prospekte da schon an bekannte Leute geben können. Also ich bin da jetzt auch noch nicht gänzlich festgefahren, dass das unbedingt sich so entwickeln wird, aber ich sehe zumindest die Gefahr. Ich verstehe, dass es noch nicht so festgezurrt ist, ja, wie bei den Journalen, ja.
Ja.
Ja, spannende Sache und auch aus dieser Richtung, also dieses Video, auf das wir jetzt verweisen, das, wie sagt man es schon, made my day, das war wirklich der Kracher der Woche, als ich das gesehen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, schon jetzt auch wieder ein paar Wochen her. Wir hatten jetzt ja schon lange kein News-Update, wir hatten ja immer andere Spezialfolgen untergebracht. Das ist nur herrlich. Und ich versuch mal, ob ich alles zusammenkriege. Letztendlich ist das der Martin Grötschel und der ist seines Zeichens der, das muss ich selber nochmal nachschauen.
Präsident, glaube ich, der Berlin-Brandenburgischen, ja, genau, Akademie der Wissenschaften.
Genau, so. Ich glaube, er kommt selber aus der Informationstechnik.
Mathematik.
Oder Mathematik, aus Mathematiker, gut. Und das ist ein schöner Vortrag von ihm, der im Zuge der APE, das ist die Konferenz der akademischen Publisher, also Academic Publishing in Europe 2008, die just in Berlin stattgefunden hatte im Januar. Und das war wohl in den Räumlichkeiten, die der Akademie entsprechend gehört haben. Und er als Hausherr wurde da eingeladen und man hätte sich jetzt ein paar nette, warme Worte so zum Fangen und hier ja alles toll und sowas erwartet. Das Problem ist, dass dieser Mann nach eigenen Angaben irgendwie seit 20 Jahren im Open Access Movement ist und also so wunderschöne, klare Worte wünscht man sich häufiger. Also ich kann das nur empfehlen, ich will da gar nicht so ins Detail reingehen, aber es ist mehr Amüsement, würde ich fast schon sagen, weil also er sagt das natürlich alles sehr sachlich, aber diese Situation muss man sich mal vorstellen. Also hier sind die Publisher, halten ihre schöne Konferenz, laden sich jemanden ein, der so ein bisschen was Nettes sagen soll und dann sagt dieser Mensch überhaupt nichts Nettes zu ihnen, sondern sagt ihnen eigentlich das, was nötig ist und was eigentlich richtig wäre. Und das finde ich mal schön und das finde ich auch gut, dass das hier wahrgenommen wurde und das würde ich mir noch sehr viel häufiger wünschen.
Das ist halt, auf der Ebene sieht man sowas recht selten, dass es so pointiert kommt und sozusagen vor dieser Gruppe von Menschen, ne? Also da sitzen ja nicht irgendwie gleichgesinnte Politiker, mit denen Martin Grötschel sonst zu tun hat, sondern da sitzen Leute, die aus diesem Verlagswesen, das sich so gerade so sehr auch in der, ich will nicht sagen Krise, aber in der Existenzprobe in Verhandlungen mit Bibliotheken, mit Universitäten etc. befindet, da sozusagen das so auf den Punkt zu bringen, das ist schon wirklich großartig, ja?
Ja, Also kann ich jedem empfehlen, setzt euch mal hin, nehmt ein Glas Rotwein in die Hand und genießt es. Genau. Gut. Wir hatten ja schon relativ häufig mal dieses Thema Overlay-Journals besprochen und auch angedacht. Und ich habe ja auch immer überlegt, was bräuchte man vielleicht mal in der Bioinformatik oder in den Lebenswissenschaften allgemein. Und da hat sich anscheinend in letzter Zeit viel getan. Und da sind auch jetzt mehr Sachen dabei, als ich überhaupt schon auf dem Schirm hatte. Also es geht hier konkret um erstmal das Announcement dieses Journals heißt BioOverlay. Ich habe mir jetzt gar nicht angeschaut, was die da als Backend nutzen, ob die da BioArchive nutzen oder was auch immer. Interessanterweise haben sie in ihrem Welcoming-Blogpost haben sie gleich noch eine Liste an anderen Sachen wie Praise, Peer Feedback, Pre-Lights und Pre-Review und ich glaube, dann hatten sogar noch, ja, nee, das war es dann auch schon, gelistet. Das heißt, da gab es schon relativ viele Anläufe oder viele andere Overlay-Journals zur Auswahl oder beziehungsweise sind mit ähnlichen Sachen gestartet. Vielleicht nochmal so als Hintergrund, was ist ein Overlay-Journal? Das hatten wir zwar schon in Tiefe mal diskutiert, aber vielleicht für den oder diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören. Letztendlich beim Overlay-Journal versucht man, die Kosten, sagen wir mal so, fürs Publishing sehr gering zu halten, indem man sich eigentlich so auf vorhandene Infrastruktur aufsattelt. Zum Beispiel auf einen Preprint-Server. Das heißt, man hat eigentlich für das Handling von den Manuskripten hat man eigentlich, oder für das Ablegen von Manuskripten hat man einen Preprint-Server oder nutzt man einen Preprint-Server. Und für den Peer-Review-Prozess nutzt man einfach so eine, sagen wir mal, eine dünne Schicht, die darüber liegt. Also deshalb dieses Overlay. Also bräuchte eine kleine Webseite, die das entsprechend handhabt. Und der Vorteil dessen ist natürlich, man ist jetzt weitestgehend unabhängig von einem Publisher. Man braucht natürlich irgendjemanden, der den Preprint-Server fährt, aber das ist sozusagen mal externalisiert. Und man braucht nur diesen Client-Service, der das Peer-Review letztendlich durchführt. Und damit kann man natürlich die Kosten für so ein Journal enorm drücken. Und für mich war das nicht klar, was es denn in den Biowissenschaften bisher alles gibt. Wir hatten ja schon mal ein paar bekanntere Beispiele mal zum Besten gegeben. Aber jetzt auch hier für die Life Sciences mal ein Beispiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie weit das schon gelauncht ist und was da schon alles da ist. Ich glaube, dass die haben jetzt noch nichts gefahren. Das war bisher nur das Announcement, wobei das jetzt auch schon im Februar war. Hast du noch ein bisschen was geschaut dazu? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ob da jetzt schon irgendwo die ersten Sachen parat sind. Aber ich sehe, glaube ich, gerade.
Ja.
Die ersten sind schon aufgeschlagen. Ne? Ja, tatsächlich. Genau. Hier.
Ich glaube, es gab sowas wie eine, also was man im normalen Journal als Submission-Frist oder sowas nehmen würde. Und es sind die ersten Sachen auch schon raus, auch schon inklusive Reviews. Was ja ganz nett bei BioOverlay ist, dass du genau wieder den Punkt hast, dass du die Reviews zum Paper sozusagen mit hast, direkt
mit hast. Ne? Also es ist gleichzeitig Open Peer Review, genau. Wenn man so möchte. Ich weiß nicht, wann das genau freigestellt wurde. Ich sehe es jetzt aber zumindest, dass es bei diesem einen Paper haben sie zumindest jetzt hier BioArchive genutzt. Ich gucke mal, was bei den anderen noch unter der Haube überläuft. Aber das ist aber auch, wie du selber sagst, noch der Vorteil, dass man auch noch an die Reviews rankommt. Ja, auch beim zweiten ist es BioArchive. Also ich nehme mal an, dass jetzt BioArchive da das unterliegende Preprint-System ist. Ja, sehr spannend.
Und was es ist noch relativ verhalten, es sind jetzt so 2 bis 3 sozusagen Paper pro Monat, die man da findet. Also es sind jetzt irgendwie 12 Paper oder sowas draußen.
Ja. Schön, das werde ich gleich nochmal abonnieren. Ja, was haben wir sonst noch auf dem Schirm?
Bevor wir weitergehen, noch einen kleinen Zusatz. Als wir gerade über, habe ich nämlich vergessen und sehe gerade, dass ich den Tab noch auf habe. Wir hatten ja gerade über Deal und das BIPSAM-Konsortium gesprochen. Und es gibt von Spark Europe gibt es eine Seite, die sozusagen wie so eine Art Tracking macht über diese großen Auflösungen von Verträgen mit Elsevier. Und wenn man da reinguckt, ist das halt aufgelistet, wer sich sozusagen in Verhandlung befindet oder wer seine Verträge aufgelöst hat. Und dass die Listen unter anderem, wer die Institution oder das Konsortium ist, wann das sozusagen in Kraft tritt. Also es gibt ja auch aktuellste Beitrag ist von der Florida State University, die wohl 2019 dann ihre Verträge mit Elsevier rechtmäßig auflösen. Und was ich ganz besonders spannend finde, es gibt Auskunft darüber, was für strategische Annahmen dahinter stehen oder was für strategische Richtungen da vielleicht mitgehen sollen und was tatsächlich das Resultat des Ganzen dann war. Und was ich besonders spannend finde, ist, es gibt eine Schätzung zu den jährlichen Ersparnissen, die durch diese Verhandlung oder durch diese Vertragsauflösungen entstehen. Was ich aber wiederum erschreckend finde, ist tatsächlich, dass es relativ wenig Informationen genau aus dieser Richtung gibt. Also aus der Tabelle sind tatsächlich die Vielzahl eigentlich mit undisclosed hinterlegt. Das heißt, da gibt es keine Aussagen darüber, was für ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Wert dahinter steht, über was wir hier reden. Ne, wenn wir uns das die aktuelle Sicht des BIPSAN-Konsortiums aus Schweden angucken, das sind immerhin 12 Millionen Euro, die da im Raum stehen an Ersparnissen. Das sind bei vielen anderen sind das deutlich weniger. Also hier sind es von 50.000 irgendwie über 100 bis 800 und dann aber auch bis 3 Millionen. Aber bei sowas wie Deal beispielsweise steht leider nichts dazu. Bei einigen größeren Sachen, also wo man annehmen könnte, dass da auch empfindliche Summen dahinter stehen, findet man leider keine Angaben. Und das ist so ein bisschen schade, weil man sich dadurch auch wieder so ein Bild machen könnte, also der interessante Punkt wäre für mich zu sehen, wie groß ist das Problem, was Elsevier entsteht tatsächlich? Ne, ist das etwas, was die wegdiskutieren können vor dem Hintergrund ihrer Einnahmen und Gewinne, die sie jährlich machen, die ja immens sind? Oder ist das tatsächlich in einer großen Ordnung, wo es einem Unternehmen wie Elsevier auch empfindlich wehtun kann? Und genau diese Aussage ist so ein Stückchen weit auch vielleicht tauglich dazu zu identifizieren, spielt Elsevier eine Nebelkerze oder haben sie tatsächlich ein Interesse daran, diese Subscriptions auch weiter, diese Verträge auch weiter auf sich zu vereinen? Fiel mir nur vorhin gerade so auf.
Ja, also klar, der wirtschaftliche Blick auf die ganze Sache ist natürlich super interessant. Und auch natürlich für die andere Seite, um einfach sozusagen zu sehen, wie viel sparen wir jetzt ein, was könnte man mit dem Ganzen, oder was, man muss auch sagen, die Gelder liegen jetzt ja irgendwo rum, was machen wir mit denen eigentlich? Ja.
Ich hätte so ein paar Ideen. Ne?
Ich hätte auch so ein paar, fiel mir so spontan was ein. Ja. Ach ja.
Nun gut, weiter.
Ja, und wo wir so bei wunderschöner Propaganda und sowas wieder gelandet sind, ich habe mich mal wieder, ich weiß nicht, hab ich gelacht, geweint, es war beides zusammen. Der Kasus ResearchGate kam mal wieder an Land gespült. Ich bin kein Freund von ResearchGate und ich werde wahrscheinlich bald ich mal, ich, darf ich das so sagen? Ja doch, darf ich. Mein Account mal wirklich löschen, weil mich das einfach nervt. Aber wenn sich jetzt zwei streiten, die man beide nicht mag, dann wird es noch umso lustiger, sagen wir mal. Ja. Also, okay, man verzeiht mir das so, aber es ist einfach mal wieder nur ulkig. Also was ist das Problem? Ja, ResearchGate, große Plattform für Wissenschaftler, um miteinander zu kommunizieren, so zumindest der Claim, und Wissen auszutauschen, also letztendlich Paper mitunter auszutauschen, hat ein großes Problem, weil nämlich viele von den Papern, die sie untereinander austauschen oder die Wissenschaftler darauf austauschen, sind natürlich Copyright protected, also gehören einem Verlag. Das ist ja das ganz große Problem. Und das wurde bisher eigentlich, darüber wurde bisher immer hinweggesehen, würde ich mal sagen. Beziehungsweise die haben irgendwie schon ab und zu ein paar Sachen gelöscht oder sowas, aber das hat den Verlagen nicht so wirklich geschmeckt und das hat ihnen jetzt überhaupt nicht mehr geschmeckt. Und haben sich jetzt, diese armen Verlage haben sich jetzt zusammengetan, haben sich vereint unter dem Banner der, und jetzt Trommelwirbel, Coalition for Responsible Sharing. Es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Also irgendwo wirklich muss da so ein Clown-Verein bei denen sitzen und sich irgendwie denken, so wie können wir mal wieder hier rumtrollen. Also ich fand den Namen einfach ultra lustig. Es ist erstaunlich, wie sie sich jetzt hier so arm dahinstellen und sich unter Responsible Sharing, also sprich eigentlich Paywall, verstecken. Aber ja, wie auch immer. Es wird jetzt natürlich interessant werden, wie damit umgegangen wird. Es sind jetzt einige Verlage mit dabei, die, by the way, Matthias, haben die von dir immer schön gewünschte Timeline. Wenn ich hier nur mich drauf schaue, also auf die Seite von dieser Coalition for Responsible Sharing, am 10. Oktober 2017 wurde eine gewisse Anzahl von Artikeln entfernt und so. Und dann jetzt steht hier dabei, wer dann wann der Koalition beigetreten ist und so. Also das, was du immer gern hättest für die offene Seite. Also die machen es schon ganz gut hier. Ja, aber jetzt die Frage, auf welche Seite möchte man sich schlagen? Eigentlich auf gar keine. Letztendlich möchte man sich nur zuschauen, wie sie sich jetzt kloppen und eigentlich möchte man ja das Problem auf ganz andere Art und Weise gelöst haben. Dennoch sollte man das im Auge behalten. Es gibt viele Leute, die nutzen ResearchGate, um ihre Artikel an Mann und Frau zu bringen, was ja eigentlich vielleicht auch okay oder verständlich ist, sagen wir das mal so. Aber dennoch kann ich hier keiner Partei was wirklich abgewinnen. Von daher ist es sozusagen, wie sagt man so schön, Popcorn-Zeit. Man setzt sich hin und guckt mal, wer da jetzt taumelnd rausfällt.
Ja, es ist der Fall ResearchGate ist ein wirklich, wirklich interessanter Fall. Also
das ResearchGate-Gate.
Ja, genau. Also die sind ja 2008 sind die, glaube ich, gegründet worden, ne? Von irgendwie zwei Informatikern und einem Arzt oder irgendwie sowas in dem Dreh. Dann haben sie ja irgendwie Kapitalrunden gehabt, 2 Jahre später, also AOL ist da eingestiegen und der Finanzier von AOL ist eingestiegen und diverse andere noch. Und unter anderem gab es dann ja auch den Punkt, wo sich mal auch öffentlich danach erkundigt wurde oder so ein bisschen lauter wurde, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Und ich kann mich da so an Interviews mit dem damaligen und ich glaube immer noch seinen CEO von ResearchGate, dem Madish, Iyad heißt er, glaube ich, Madish erinnern, wo er einfach genau das gesagt hat, worüber heutzutage, wenn Facebook das sagt, alle irgendwie total ausrasten. Denn Madish hat damals gesagt, dass der Fokus und die Geschäftsstrategie von ResearchGate das Bereitstellen von auf das Nutzungsverhalten abgestimmte Werbung ist. Na, also, wir müssen uns nichts vormachen. Das ist das Facebook der Wissenschaft. Ne?
Sie haben es geschafft.
Und wenn man sich dann anguckt, dass die tatsächlich ja auch in das wissenschaftliche System sozusagen damit penetriert sind, mit dem, was sie zur Verfügung stellen, diese Plattform, auf der man sich austauschen kann. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte oder hat noch, weiß ich nicht so ganz genau, hat sozusagen mit ResearchGate ein eigenes internes Netzwerk umgesetzt. Ne? Also die haben sozusagen das, was ResearchGate öffentlich macht, mit Hilfe von ResearchGate für internal only umgesetzt. Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur den Punkt, dass sozusagen ResearchGate freiwillig in die Institutionen getragen wird, weil deren Angestellte, deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das nutzen, sondern es gibt hier über die Zeit auch Verquickungen, die deutlich struktureller sind. Und das geht eigentlich nicht.
Das darf nicht sein.
Also das finde ich einfach bedenklich. Und deswegen finde ich diesen Fall ResearchGate immer wieder interessant und ich finde es erstaunlich, dass das so, oder vielleicht höre ich auch an den falschen Stellen hin, aber ich finde es erstaunlich, dass da so wenig Diskussion über die Rolle von ResearchGate und das Verfahren, wie und was darauf passiert, eigentlich kommen. Also mal abgesehen von diesen Klagen, die jetzt kamen von der ACS und von Elsevier, glaube ich, auch, ne, hat man jetzt echt auch lange nichts mehr von denen gehört. Und das finde ich wirklich bedenklich.
Ja, vielleicht ist das sogar eine gute Stelle, Werbung für etwas zu machen, was noch gar nicht existiert, aber wo zumindest, ich glaube, ein paar gute Leute dahinter stehen oder zumindest Support geben, ist das Scholarly Hub. Das ist letztendlich auch ein soziales Netzwerk, für Wissenschaftler, was es noch nicht existiert. Das ist, glaube ich, bisher nur angedacht. Und die haben halt einfach andere Prinzipien, dass halt da die Community im Zentrum steht und nicht irgendwie Traffic oder solche Sachen und halt Sharing und nicht Publishing und solche Sachen. Ich weiß nicht, wie weit das gediegen ist und ob das irgendwann mal fliegen wird, aber man sollte sich auf jeden Fall nach Alternativen umschauen und auch hier wieder ja, öffentliche Infrastruktur. Das ist einfach so ein essentielles Kommunikationstool eigentlich oder könnte es sein. Und warum muss das jetzt wieder auch mit all diesen Restriktionen dadurch natürlich bei so einem Unternehmen liegen? Es ist ein Silo, man kriegt die Daten nicht raus. Ne? Und dann soll man irgendwo einen offenen Standard machen, dass man das zwischen verschiedenen Plattformen austauschen könnte. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und von daher hat man dann wieder eine Schieflage zum Seiten oder von Rechten und von Macht her zu Seiten des Anbieters. Und das ist für die wissenschaftliche Community nicht dienlich.
Mhm. Ja, offene Standards sind leider so verschrien als total dröge und trocken. Dabei sind offene Standards einfach das Großartigste. Ich verstehe das immer gar nicht, dass die so, dass das Image von offenen Standards so leidet.
Wir sind solche Nerds, natürlich sind offene Standards
gut. Ja, aber was du damit alles anfangen kannst, das meiste wissen die Leute gar nicht. Ich fasse mir immer an den Kopf. Also, naja,
gut. Ja. Kann man schon bei WhatsApp und sowas sehen. Die hatten, glaube ich, früher auch mal XMPP unter der Haube. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen.
Nee, ich glaube nicht mehr.
Naja. Ach ja, nee, können sie gar nicht mehr durch die Verschlüsselung. Ja, wie auch immer. Wollen wir das Fest hier nicht aufmachen.
Ja. Aber wo wir schon so ein bisschen nerdig, ich habe ein...
Nordisch.
Also, genau, wo wir jetzt schon so nordisch unterwegs sind, bleiben wir doch einfach in der Richtung und gucken uns mal an, was bei Tools so aufgelaufen ist.
Ja, genau. Lustigerweise ist der erste Tweet, war glaube ich sogar der Verweis, dass es so ein bisschen mit dem Overlay Journal zu tun hat. Da bin ich jetzt gar nicht mehr ganz drin. Hast du das ausgegraben? Kleine Panne meiner.
Nee,
okay, gut, dann war das eins von diesen Sachen, die wir mal wieder rausgegraben haben und dann wieder ganz schön vergessen haben. Von daher, oh, Unicorn. Nein.
Also ich glaube, der John Inglis ist ja einer der Gründer von BioArchive. Und der hatte einfach so ein bisschen auf das verwiesen, nämlich auf BioOverlay und auf die von dir schon genannten zusätzlichen Tools, also Pre-Review, Pre-Lights und was da nicht auch noch alles mitkommt. Und das hat er sozusagen in diesem Tweet einfach mal aufgegriffen.
Genau, das ist sogar in so einem kleinen Manuskript, was BioArchive abgelegt ist, sogar untergekommen, wenn ich mich da recht entsinne. Mhm. Genau, also wer da mal Näheres lesen möchte, dem sei dieser Link in die Hand gedrückt. Genau, so.
Hattest du dir denn Pre-Review, meine Güte, ich habe heute wirklich ein Artikulationsproblem, mal angeguckt?
Nur grob. Ich meine, das ist, glaube ich, verknüpft mit diesem ASAP Bio. Das ist ja, ich glaube, hatten wir auch schon häufig genannt, das ASAP Bio, also As Soon As Possible Bio. Das ist so ein bisschen die Bewegung, die in Richtung Preprints in den Biowissenschaften drückt. Und das soll hier durch dieses Pre-Review natürlich dann noch unterstützt werden, dass man damit dann meines Erachtens auch sozusagen ja das Reviewing dann durchführen kann. Also letztendlich ja, wieder Infrastruktur ersetzt damit. Aber ich bin jetzt auch nicht in die Tiefe eingestiegen. Ich weiß nicht, ob du da noch näher drauf geguckt hast.
Ich
sehe das gerade. Oh, sorry, dass ich unterbreche. Ich sehe gerade das Powered by Authora. Authoria. Genau. Also das heißt, okay.
Da bin ich nämlich auch drüber gestolpert und dachte mir so, Authoria? Also ich hatte Authoria bisher immer verbucht unter Tool zum kollaborativen Arbeiten an Papers. Ne?
Genau.
Ich finde die Iteration, die sie jetzt gemacht haben, dieses Tool zum gemeinsam an einem Textdokument arbeiten einzusetzen für genau diesen Review-Aspekt, den finde ich einfach total schlau. Und das war sozusagen auch der mein Punkt des Interesses an Pre-Review. Ich habe mir das jetzt auch noch nicht angeschaut, wie es im Kleinen aussieht. Aber es gibt so ein Step-by-Step-Guide auf den Pre-Review.org-Seiten selber. Den verlinke ich einfach mal. Da kriegt man einen ganz guten Einblick davon, was man sozusagen mit diesem Tool macht, beziehungsweise was der Prozess der Nutzung dieses Tools sozusagen ist.
Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben immer mehr Möglichkeiten, die Sachen durchzuführen. Jetzt muss nur noch der kulturelle Wandel hier aufschlagen. Und wer könnte da besser helfen als die Geldgeber? Du siehst, ich versuche, bemühe mich um einen glatten Übergang. Ja. Ja, und zwar hat der DFG-Senat ein neues Positionspapier verabschiedet zur Informationsinfrastruktur für die Wissenschaft und natürlich auch auf diese Problematik hingewiesen und natürlich auch gesagt, dass hier diese Informationsinfrastruktur relevant ist für die Forschung und dass das weiter ausgebaut werden muss. Das ist, sagen wir so, das eine und das andere, was bin gar nicht ganz sicher, ich glaube, es kam ein bisschen später noch dazu. Und auch hier wieder Disclaimer, ja, ich sitze jetzt in einem solchen Laden und ich finde das daher mit anderem auch cool, aber ich hätte es auch schon vorher cool gefunden. Stärkung, also die haben noch ein Impulspapier, haben sie es, glaube ich, genannt. Ein Impulspapier, ja. Stärkung des Systems wissenschaftlicher Bibliotheken. Auch hier wieder, das ist Sachen, die wir jetzt schon relativ lange hier sagen. Das ist jetzt sehr schön, das auch sozusagen mit offiziellen Statements von der DFG zu lesen. Wissenschaftliche Bibliotheken könnten genau der Substituent sein, von dem wir vorhin sprachen, wenn mal die kommerziellen Publisher irgendwie nicht mehr Teil dieses Systems sein sollten, weil wir das nicht mehr so wollen. Und das ist eine ganz natürliche und eigentlich historisch auch fundierte Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und den Bibliotheken. Und da kann ich eigentlich nur jeden motivieren, auch noch mehr in diese Richtung zu denken und da entsprechend zu schauen, wie das im eigenen konkreten Fall denn aussehen könnte. Mhm. Oder in einer Community zumindest. Und das finde ich schön, dass hier sozusagen jetzt auch mal schwarz auf weiß, dass aus der Richtung kam und dass da auch entsprechend Sachen angedacht werden. Mhm.
Ich meine, wir hatten es ja gerade erwähnt, ich hatte ja gerade beklagt sozusagen, dass dieses Hineinwachsen von solchen Unternehmen wie ResearchGate in die wissenschaftlichen Institutionen, weil sie dann darin auch noch, ich will nicht sagen essentieller, aber doch nicht zu vernachlässigende Funktionen übernehmen, dass das eigentlich sich durchaus auch als Fehler herausstellen könnte. Und das wäre natürlich in dem Fall, wenn es aus den Institutionen selber kommen würde, nämlich durch ihre Bibliotheken umgesetzt, wo sowas nicht so oft auftritt. Ne? Und ich habe gerade, als du redest, dachte ich mir so, Moment, eigentlich ist doch das, was Pre-Review und was Authoreer macht, genau dasselbe. Ja? Sie bieten einen so guten Service an, jetzt will ich nicht sagen, dass ResearchGate einen guten Service anbietet, aber sie hatten zumindest lange Zeit auch einen Punkt, dass jetzt anfangen, Overlay Journals beispielsweise das mit zu inkorporieren. Und der Punkt, der Punkt, auf den der Tweet von John Inglis beispielsweise zurückging, war, dass BioArchive, der Preprint Server für sozusagen diesen biologischen Sektor, jetzt genau Pre-Review auch implementiert hat. Also du kannst jetzt unter jedem Artikel auf BioArchive im Prinzip auch mit Pre-Review diesen Artikel dann entsprechend reviewen, die Reviews lesen. Und hier ist halt genau der Punkt, dass da wieder ein externes Unternehmen einen Service bietet, der sich anbietet, ihn zu implementieren. Und da ist wieder die Überlegung, die ein Stückchen weit immer eine Rolle spielt, aber was passiert, wenn sich Verhältnisse, Eigentumsverhältnisse an solchen Unternehmen sich ändern, die auf einmal andere Finanzierungsgrundlagen erwägen, das Ganze dann auf einmal bezahlt werden muss, teurer wird. Also alle diese Aspekte, die ich nicht unter Kontrolle habe, wenn ich es nicht zumindest selber mache. Und ich finde, an der Stelle ist halt immer wieder das Argument, wenn wir haben genug Leute in den Institutionen, die sich mit sowas entweder auskennen oder der Weg dahin, dass sie sich auskennen würden, ist nicht besonders weit, dann lass doch genau die diese Aufgabe übernehmen. Und die Bibliotheken haben entgegen vieler Verlage eigentlich ihre Rolle sehr gut erkannt, beziehungsweise den Innovationsbedarf sehr gut erkannt, der mit ihrer klassischen Rolle eigentlich einhergeht.
Ich kann das nur unterstreichen. Ich muss auch sagen, ich will hier auch gar nicht den Kommunismus ausrufen und hier alles muss planwirtschaftlich jetzt von oben durchstrukturiert sein. Ganz im Gegenteil. Also gerade, es kamen auch viele gute Innovationen aus dem kommerziellen Bereich. Für mich ist halt immer das Problem, wenn man halt dann in so einen, ja, Vendor-Lock-in nennt man es wahrscheinlich am besten, kommt. Das heißt, dass man eine Abhängigkeit hat von einem einzelnen Anbieter. Und dann hat man auch keinen Markt mehr. Ne? Das ist genau das. Dann hat man nämlich dieses Problem, dass man keine Konkurrenz mehr hat, dass die Preise festgezurrt sind, beziehungsweise böse nach oben gehen können. Und das hilft der Allgemeinheit nicht. Und gerade das Wissenschaftssystem ist halt für die dann entsprechend auch sehr lukrativ. Und das darf es halt nicht sein. Wir müssen darauf pochen, dass, wenn letztendlich Unternehmen hier Dienstleistungen anbieten, dass man Wahlfreiheit hat, dass man offene Standards hat. Und es ist auch kein Problem, ein externes Unternehmen mit einzubringen, das für einen zum Beispiel auch Software entwickelt, wenn das denn auch entsprechend unter einer offenen Lizenz steht und damit dann auch weiterentwickelt und genutzt werden kann, ohne dass man weiterhin bei diesem Anbieter sein muss. Das sind andere Geschäftsmodelle, aber das ist jetzt nicht, wie schon sagt, der Sozialismus oder Kommunismus. Also das ist, möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, nicht, dass man uns hier so jetzt darstellen könnte. Es muss ein System sein, was eben diese Konkurrenz überhaupt ermöglicht. Und das haben wir eben durch die momentane Lage nicht. Mhm. Wir haben deshalb auch diese enorme Preisschraube. Mhm. Ja. Gut, was haben wir sonst doch alles Schönes hier am Start?
Da könnten wir eigentlich direkt den Tweet von Ricky Pointner mit einstreuen, der sich nämlich genau mal die Frage gestellt hat, beziehungsweise auf einen Artikel von Mark Seeley auf Cyberblog verweist, der nämlich die Frage gestellt hat, ob kommerzielle Anbieter, kommerzielle Verlagshäuser, die in diesem Science- und Technologiebereich tätig sind, also sowas wie Elsevier, überhaupt in der Lage sein sollten oder sich dafür qualifizieren sollten, bei der ausgeschriebenen europäischen Open Access Plattform beispielsweise mitzubieten. Oder ob man da nicht eigentlich den Strich ziehen sollte und sagen sollte, man will genau das nicht.
Ja, also das wäre sehr wünschenswert gewesen, hätten die das auch in der Spezifikation entsprechend gemacht. Ich habe mir diese Spezifikation mal durchgelesen, die ist super harsch, muss man sagen. Also auch von wegen Downtime. Es wären 5 Minuten im Jahr oder so, das könnte das Ding down sein und solche Sachen. Also das ist vielleicht nochmal so als Hintergrund, bevor wir das jetzt in Tiefe ausbreiten. Es geht um diese, die wir auch schon vorhin kurz angesprochen haben, eine Plattform der Europäischen Kommission, die letztendlich eine europäisch finanzierte Open Access Publishing Plattform darstellt, was vielleicht so ähnlich was sein könnte wie das Cielo in Südamerika, beziehungsweise hauptsächlich in Brasilien erstmal. Und das ist natürlich auch vielleicht ein Game Changer. Also wenn man sagt, okay, wir brauchen keine Verlage mehr, sondern wir haben das selber und auf Basis dieser Publishing-Plattform kann man da jetzt Journale gründen oder sowas. Und wenn sich das tatsächlich in diese Richtung entwickeln sollte, was jetzt mal nicht irgendwie mal sofort gegeben ist, aber sollte das der Fall sein, dann muss es natürlich auch entsprechend technisch aufgestellt sein, jetzt irgendwie die wissenschaftliche Community, sagen wir mal, von Europa irgendwie handeln zu können und mit Literatur und allem drumherum versorgen zu können. Also nicht nur Literatur selber, sondern auch dem Review-Prozess und den ganzen Schritten, die wir jetzt eigentlich hier im Vorlauf der Sendung hier besprochen haben besprochen haben. Und natürlich muss das dann gleich technisch auch entsprechend so aufgestellt sein. Nicht, dass einem das Ding um die Ohren fliegt, wenn das mal in Richtung geht, dass da viel Leute entsprechend aufschlagen. Und das ist aber sehr, sehr heftig aufgestellt, auch von den Anforderungen an das Team. Also da muss, glaube ich, ein Manager dabei sein, der sehr viel Erfahrung hat und all solche Sachen. Das ist sehr, sehr harsch. Also da werden sich wenige finden, die der Sache genügen, glaube ich. Und deshalb habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, das kann leider genau in diese Richtung gehen, dass ein kommerzieller Anbieter sich hier entsprechend bewirbt. Ich bin auch sicher, die werden das machen. Und die Frage ist, ob die aufgrund der Tatsache aussortiert werden oder nicht. Mhm. Spannend auf jeden Fall.
Ja, und in dem Artikel auf Sci-Pub-Law von Mark Silly kommt er eigentlich selber zum Schluss, dass wenn man so ein paar Details außer Acht lässt, wäre es eigentlich für ihn sogar ein smarter Move seitens der EU, wenn sie sich zu einem bereits existierenden und erfolgreich im Geschäft befindlichen Verlagshaus sozusagen wenden würden an der Stelle. Ne? Weil er zielt halt hier so ein bisschen auf die Expertise ab. Weiß ich nicht so genau. An der Stelle kann ich ihm nicht so ganz folgen. Ich finde, der Artikel mixt auch zwei unterschiedliche und für mein Verständnis zu separat zu betrachtende Themenfelder. Er kommt sozusagen einmal aus der Technik so ein bisschen und das andere eher aus so einer Policy-Ebene. Und ich finde, die Argumente kann man schlecht über beide gleichermaßen verteilen. Und ja, weiß nicht. Aber die Frage ist auch wirklich nur hypothetisch, weil die Ausschreibung ist ja bereits draußen.
Genau, die ist jetzt, glaube ich, auch schon abgelaufen. Der Tony Russ Heller hat mich auch auf einen Artikel verwiesen, der das auch technisch sehr, sehr schön zerlegt hat, diese ganzen Anforderungen. Wir können das mal verlinken. Habe ich das hier sogar parat? Ja, habe ich hier parat. Das ist ein Professor aus London, der Martin Paul Eve, hat das sehr schön aufgeschlüsselt und entsprechend auch das mal einsortiert, also diese verschiedenen Ansprüche oder Spezifikationen, die da reinkamen. Und er meinte, ich glaube, er hat das auch hier gesagt, F1000 Research, genau, er hat erst gedacht, das Ganze zielt sehr auf F1000 Research aus. Aber aufgrund des Brexits kann das sein, dass es nicht mehr gehen würde. Also das ist, mich muss EU-assoziiert sein. Also das ist sehr, sehr schwierig und momentan, also er wüsste jetzt hier nicht, wer da am besten in Frage käme und da entsprechend aufschlagen könnte oder wer da wirklich so der Elefant im Raum, hier sagt man nicht, wie sagt man, damit, jetzt fällt mir nicht das Bild ein, auf jeden Fall der hier am ehesten in Frage kommen würde. Mhm. Ich packe das mal mit rein.
Ist der Martin Paul Eve nicht auch derjenige, der mit John Tennant zusammen LCW beim, jetzt muss ich überlegen, bei irgendeiner Instanz sozusagen angeklagt hat, dass sie irgendwas... Ah, ich bekomme es nicht mehr zusammen. Ich gucke es mal nach und reiche es dann nach. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich habe den Namen schon mal gehört.
Ich hätte jetzt die Verbindung zumindest nicht, aber würde ich auch nicht ausschließen. Es würde Sinn machen. Er passt auf jeden Fall in diese Community jetzt konzeptionell rein. Ja.
Martin Paul Eve. Okay, ich schreib mir das mal auf und dann schauen wir mal nach.
Genau. Dann, ja, das ist mehr so in Richtung Tools. Das ist natürlich auch jetzt springen wir schon ein bisschen. Und zwar, das ist der Forschergeist hat jetzt seinen Text durchsuchbar gemacht. Mhm. Das ist natürlich super praktisch. Auch was wir schon mal diskutiert haben, ist natürlich alles etwas aufwendiger und derartige Sachen, aber das wäre sehr cool und ich hoffe auch, dass da irgendwann mal fertige Lösungen mit Speech-to-Text irgendwo sauber irgendwo rausfallen. Die Zeit arbeitet für uns, würde ich sagen. Mhm. Oder wir setzen uns doch noch selber hin und hacken das zusammen. Aber mal schauen.
Also wir hatten, ich bin mir nicht genau sicher an, wie das beim Forschergeist umgesetzt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, oder anders, es gibt die Möglichkeit bereits, wer auf Phonik nutzt, das ist ja dieser dieser Service, um Dateien, also Audiodateien gemeinsam zu rendern und in eine finale Datei zu bringen, die dann in das entsprechende Format dann mit Kapitelmarken zu versehen, ist ein Service, der von vielen Podcastern benutzt wird, aber auch von vielen Sendestationen mittlerweile, der BR und ich glaube, die BBC macht da auch was mit und die bieten mittlerweile eine Schnittstelle an zu Speech-to-Text-Services. Neben Google Speech-to-Text-Service gibt es, glaube ich, auch noch einen zweiten. Und das hatte ich auch mal ausprobiert von einer unserer zurückliegenden Folgen. Irgendwann in den 60ern muss das gewesen sein. Das war tatsächlich.
Ich dachte, in den 60ern?
Also in den
60er Folgen.
In den 60er Episoden nochmal. Für unseren Fall war das tatsächlich noch nicht so besonders gebräuchlich. Das hatte damals, glaube ich, zwei Gründe. Das eine war, dass die Google Speech API für Deutsch noch nicht so weit war, wie sie das für Englisch war. Und zum anderen, dass wir tatsächlich ja auch eine Form haben von, es reden dann doch mal zwei gleichzeitig. Also es ist nicht so, wir haben doch mehr ein Gespräch als eine disziplinierte Austauschsituation. und da gab es einfach, das hat ein Transkript zustande gebracht, was nochmal arg überarbeitungswürdig gewesen wäre. Und das ist einfach dann auch Zeit, die nochmal oben drauf gerechnet werden muss. Jetzt weiß ich nicht, wie es beim Forschergeist läuft, ob die Evita da beispielsweise auch eine Person aus dieser Podcaster Welt mehr oder weniger, die professionell einfach Transkripte schreibt. Das heißt, die ist gewohnt, schnell mit viel Text zu arbeiten und den sauber zu transkribieren oder ihn zu korrigieren. Ob die da oder eine ähnliche Person mit einbezogen ist oder ob das tatsächlich so aus der Speech API rausfällt, weiß ich nicht so genau. Ist natürlich super, wenn wir da hinkommen würden, dass sowas tatsächlich nahezu vollautomatisiert mitläuft.
Ja, ich meine, der Vorteil bei uns, zumindest bei unseren beiden Dialogen, ist natürlich, man kann das Ding relativ gut trainieren, weil wir sozusagen die gleichen Personen sind, weil wenn du einen ständig wechselnden Interviewpartner hast, gut, dann kannst du zumindest den einen vielleicht haben und den anderen dann wieder rausrechnen. Und wenn man natürlich auch beide Spuren hat, kann man vielleicht auch wieder noch ein bisschen was machen. Aber das ist noch so ein Ding, wir haben noch ein paar andere Sachen vor uns, bevor wir das so angehen, aber spannend wäre das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte das auch mal, hatte ich das hier schon mal gesagt? Also was ich ja mache, ist wirklich, ich speichere so ziemlich jeden Podcast, den ich höre, wirklich ab. Also jede Episode, nicht jetzt irgendwie komplette Sachen, sondern alles, was ich gehört habe, speichere ich ab in der tiefen Hoffnung, dass ich da auch irgendwann mal so eine Speech-to-Text-Engine drüber jagen kann und mir das dann indizieren kann. Also das ist sozusagen als Knowledge-Base. Ich habe so häufig, also ich mache mir immer noch manuell Notizen häufig, aber manchmal denke ich, ach, da war doch mal dieser Podcast zu dem und dem Thema, was war denn das noch? Und momentan ist erstmal alles bunkern. Und wenn man das dann mal hat, dann kann man sich mal hinsetzen bei Zeiten und einfach mal so eine Engine drüber laufen lassen, gucken, wie gut das läuft. Und das wird ja auch immer besser. Und dann kann man sich da vielleicht irgendwann wirklich so eine kleine Wissensbasis aufbauen.
Ja. Ja, das wäre sehr wünschenswert.
Ja. Na gut. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun.
Ja.
Gut. Dann fällt auch noch der Verweis, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht angegangen. Es gibt ein schönes Open Science Training Handbook, das auf gitbook.com gemacht wurde. Und da gab es kürzlich einen Sprint meines Erachtens. Mhm. Und das ist, denke ich, auch eine schöne Sache. Es sind viele, viele schöne Themen angeschnitten. Vielleicht mal der Verweis darauf, dass das entsprechend jetzt vorhanden ist und angeschaut werden kann.
Genau, kam, glaube ich, der Sprint hat an der TIB stattgefunden. Einer unserer Lieblingsbibliotheken.
Genau.
wir hoffen natürlich, dass
Was sind denn deine drei Lieblingsbibliotheken?
Oh, dieser kleine erlesene Kreis ist außerordentlich wichtig. Also die TEB gehört dazu.
Genau.
Dann die Bibliothek an der Universität in Uppsala, die einfach fantastisch ist, so vom Look and Feel. Und der dritte Spot ist noch leer und vielleicht hat ja eine Bibliothek aus Köln demnächst so viel Drive, dass ihr
richtige Antwort. Du kannst natürlich momentan erst mal die ZBW nennen, weil die ja auch sehr aktiv ist und durch die Organisation des der Open Science Konferenz und Barcamps sind natürlich auch tief in unserem Herzen vergraben.
Das stimmt und
besonderer Platz.
Auch das Blog der ZBW ist ja in letzter Zeit außerordentlich lesenswert mit sehr ausführlichen Beiträgen, wo ich mal ganz erstaunt bin. Aber ich, tut mir leid, ich kann keine wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek in meine drei heiligen Bibliotheken mit
aufnehmen. Okay. Das geht nicht. Okay, sehr gut. Dann hoffe ich, dass eine lebenswissenschaftliche da besser bald reinpasst.
Genau. Jedenfalls, das Open Science Training Handbook geht zurück auf eine Initiative von Foster. Das ist, glaube ich, noch, also Foster Open Science, diese
EU-finanziert,
genau.
Durch von Horizon 2020.
Genau. Insofern ganz, ganz spannend. Waren auch ein paar sehr spannende Leute vor Ort in Hannover beim Booksprint und haben da ihr Herzblut für ein paar Tage ausgeschüttet.
Ja, nee, schöne Sache auf jeden Fall auch wieder hier. Also klar, da wird auch alles richtig gemacht. Also man muss nur draufschauen hier, Copyright Statement, CC0 und solche Sachen, das ist schon wirklich gut. Ne? Also das ist eine offene Bildungsressource, da kann man weitermachen und ja, muss man gar nicht so sagen, kann man ohne Probleme drauf verweisen und weiter so. Gut, dann haben wir nochmal wieder so ein Tool. Habe ich mir das angeschaut? Hast du dir das angeschaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Dieses Metrics Toolkit?
Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ja, wie ihr seht, haben wir es gar nicht so genau angeschaut.
Also, es gibt ja unfassbar viele Metriken, die man anwenden kann. Ne? Und auch in der wissenschaftlichen Welt gibt es zunehmend mehr. Ja? Also und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man da auch zählen kann. Der klassische, den man kennt, ist natürlich der Journal Impact Factor, der hoffentlich bald in Vergessenheit gerät. Ich glaube es nicht. Es gibt aber eine Reihe von anderen Indikatoren, die man zählen kann, die einem Aufschluss über verschiedene Aspekte der Wichtigkeit eines Artikels Auskunft geben können. Altmetric macht das mit ihrem Donut, den sie über die letzten Jahre immer weiter auch verfeinert haben, wo sie diverse Input-Dimensionen hinzugefügt haben, aber auch ein paar wieder rausgenommen haben. Es gibt auf, insbesondere bei den technisch bewegten Wissenschaften der Fall ist, es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die mit Git arbeiten und eine Reihe auch ihre Lösung sozusagen auf GitHub öffentlich verfügbar machen. Hier könnte man jetzt anfangen zu zählen, die Anzahl von Helfern, die Anzahl von Forks, die da rauskommen, die Contributions, diverse Sachen. Und ich glaube, das Metrics Toolkit macht genau auf der Meta oder setzt genau auf der Meta-Ebene an und versucht einem eine Hilfestellung zu geben bei der Entscheidung, welche Metrik für mich jetzt relevant sein könnte. Indem sie einfach relativ grundlegende Fragen stellen. Was ist der Impact, den du eigentlich messen willst oder über den du Auskunft haben möchtest? Was ist das in dessen Fokus stehende Forschungsobjekt, also ist es ein, brauchst du jetzt Metriken zu Autoren, brauchst du Metriken zu Artikeln, brauchst du Metriken zu einem Buch, zu einem Datensatz oder ähnliches? Und aus welcher Welt kommst du sozusagen? Also aus welchem Forschungsbereich oder Wissenschaftsbereich im weitesten Sinne? Und auf Basis dieser Informationen treffen sie eine Reihe von möglichen Metriken, die für dich relevant sein könnten. So habe ich das Tool zumindest verstanden.
Stimme ich auch zu, genau. Und die haben ja eine große Batterie an verschiedenen Webseiten oder Webtools und man kann, letztendlich geht es darum, oder Zielsetzung ist, irgendwie zu gucken, hey, ich muss hier irgendwie sagen, was war denn eigentlich mein Impact irgendwo? Da kann man jetzt sagen, okay, und by the way, das ist gar nicht mal so unnütz, ne? Wenn man irgendwie einen Report zum Beispiel für ein Grant Application, also für einen Drittmittelantrag schreiben muss, dann wird auch sehr häufig gefragt, wie war denn jetzt so der Impact von der ganzen Sache? Und klar, dann kann man sagen, okay, das Ding wurde so und so häufig zitiert, wenn man jetzt allerdings gerade dieses Manuskript erst rausgeschoben hat, dann ist das meistens nicht der Fall. Mhm. Und dann kann man natürlich schauen, okay, hier Altmetrics Score ist natürlich eine naheliegende Sache, aber auch natürlich andere Sachen. Also die bieten hier natürlich auch an, hier so Facebook oder was haben wir sonst noch alles, auch Age Index ganz klassisch, aber auch Relative Citation Ratio von PubMed und so. Also da sind viele, viele Sachen mit dabei oder auch Papier. Ne? Das sind auch, wie viele Comments auf Papier sind mit dabei. Und das ist von daher, denke ich, schon ein schönes Tool, was auch vielleicht einfach mal so Sachen, die man kennt, einfach so vor Augen führt und sagt, ah klar, das kann ich ja auch für solche Zwecke nutzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Job von der ganzen Sache hier.
Genau, was man sagen muss, ist, es ist noch relativ simpel. Ne? Also es gibt Sie haben auf der Webseite auch so ein bisschen das Schema beschrieben, nachdem sie vorgehen, also nachdem sie die vorhandenen Metriken sich auch angucken. Das ist noch relativ simpel. Und vor allen Dingen, ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt und wenn man beispielsweise mal so eine Kombination sich anguckt, ich möchte gerne eine Metrik haben, die mir den Einfluss innerhalb einer bestimmten Forschungsdisziplin für einen Autor aus dem Bereich STM, also ne, Sciences, Technology, Engineering, Mathematics, gibt, dann bekomme ich die einzige Metrik, die mir vorgeschlagen wird, ist der Age-Index. Ist halt wirklich, also jetzt muss man ein bisschen im Auge behalten, was ist jetzt der Grund dafür? Ist das dahinterliegende Schema noch nicht komplex genug, dass man auch alle wichtigen Aspekte, die bestimmte Metriken mitbringen, berücksichtigt in dem Schema? Wie zum Beispiel, hier hätte ich jetzt erwartet, dass man vielleicht auch doch sowas findet wie den Altmetrics Donut. Ist dafür aber das Schema zu unterkomplex, um die vielen Einflussgrößen, die dieser Donut mit sich bringt, entsprechend abzubilden? Oder ist die Datenbasis, auf der man das vielleicht auch mal ausprobiert hat, vielleicht noch nicht weit genug? Ich weiß es nicht. Aber so manche, bei so manchen Vorschlägen bin ich dann halt doch eher so, finde ich jetzt nicht so passend. Beziehungsweise finde ich nicht ausreichend genug. Klar ist der Age-Index hier passend, aber ich finde, da gehört mehr rein, wenn man oft an dieser Kette sozusagen Metriken aufzeigen will, die hier vielleicht zu Rate gezogen werden könnten.
Mhm. Ja, es ist nennen wir es mal ein erster Aufschlag und ich denke, gibt auch Leuten ein Tool an die Hand, um mal ein paar neue Sachen dieser Art zu entdecken. Ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein schöner Aufschlag. Mhm. Gut. Ja, dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit aus dem Hause Nature, was wir heute natürlich auch schon hatten, aber vielleicht etwas negativer dargestellt heute, jetzt noch etwas Positives, aber als kleiner Ausgleich. Was mich natürlich besonders freut als Vertreter in einer AG, die sich natürlich auch mit wissenschaftlicher Software auseinandersetzt, wird zumindest mal von den Nature-Journalen wird jetzt, naja, noch nicht richtig durchgesetzt, aber zumindest ermuntert, das ist, glaube ich, encouraged ist vielleicht die beste Übersetzung, wird zumindest ermuntert oder angestrebt, auch die wissenschaftliche Software als Teil der Publikation zu sehen oder entsprechend auch das Ganze dem Peer Review zu unterziehen. Also das soll heißen, wenn man eine Publikation bei einem der Nature Journale einreicht, dann ist man doch angehalten, nicht forciert, aber ist zumindest angehalten dazu, auch die Software abzulegen oder die Skripte, was auch immer man da hat, entsprechend abzulegen, zugänglich zu machen und dann natürlich auch letztendlich mit der Publikation auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Mhm. Jetzt sind wir wieder ganz persönlich sozusagen.
Ja, ist ja, also ich finde, Nature ist auch sowas, was eher so ambivalent ist. So ein bisschen wie eine schizophrene Persönlichkeit. Es hat so zwei Seiten. Ne, sie haben relativ relativ früh angefangen, auch beispielsweise zu sagen, hey, zu euren Papers brauchen wir die Daten. Das war ja dann irgendwann der Punkt, wo sie gesagt haben, ihr müsst die Daten mit zur Verfügung stellen, ansonsten können wir die Paper nicht mehr annehmen. Und jetzt halt auch wieder dieser Vorstoß, wo du sagst, ja, das macht total viel Sinn. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass im Prinzip ich da Paper finde, die einen deutlich höheren Standard haben als an Stellen, wo genau diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und dann auf der anderen Seite machen sie halt wieder so einen Unsinn wie, naja, das Machine Learning Intelligence.
Ja. Es ist ein großer Laden, muss man natürlich auch sagen. Also es ist, ja. Das ist jetzt, man kann dann nicht sagen, hier mal agiert er so, mal agiert er oder sie so, sondern es sind viele Facetten dabei und ja, das ist da natürlich auch schwierig, irgendwie jetzt ein gemeinsames oder gesamtes Bild zu sehen. Aber ich stimme dir genauso zu, ich sehe die auch ambivalent. Es ist dieses hochtrabende Oh by Nature und Schalalala, es geht mir auch auf die Nerven. Es ist einfach eine sehr stark positionierte Marke und Marken heißen immer Vertrauen und auf diesem Vertrauen ruhen sich alle aus und das finde ich sehr gefährlich. Sie haben vielleicht auch hohe Ansprüche bei der Publikation und beim ganzen System. Dennoch gibt es da auch viele, viele Belege, wo das einfach daneben ging. Sie haben aber auch viel Innovation. Ne? Also das heißt, aus der Richtung kamen viele Sachen. Du hast das mit der Datenpublikation entsprechend angesprochen, aber auch bei anderen Sachen. Die hatten, wenn du möchtest, den ersten Preprint-Server, ne? oder zumindest nicht den ersten, aber sie hatten mit Nature Preprints hatten sie schon relativ früh in den Biowissenschaften zumindest sowas mit angestrebt, haben es da wieder dicht gemacht. Aber hat auch mit Chronotia und sowas hatten sie auch ein relativ früh ein Bookmarking-Service und so. Gibt's den noch? Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Okay. Aber sie haben viele Innovationen, die, denke ich, auch die Community vorangebracht haben. Von daher will man es jetzt nicht ganz so negativ darstellen, aber wir hatten ja jetzt unseren Fall hier ganz am Anfang der Folge. Da sind auch einige Entscheidungen da, die ganz klar businessgetrieben sind, wo einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt ein heißes Thema, da setzen wir uns jetzt drauf, ohne wirklich in die Community zu schauen anscheinend. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja. Übrigens, wo wir gerade bei großen Läden waren, die merkwürdige Entscheidungen machen, man munkelt ja, dass
ja, genau, ich hab's auch,
Microsoft GitHub gekauft hat.
Genau. Ich hab's auch gestern Abend gelesen, das ist krass, das wäre so krass. Wenn man sich das überlegt, also ich bin ja in einer Zeit Open Source sozialisiert worden, wo Microsoft Spinnefeind dem Open Source gegenüberstand und man erinnert sich noch an diese SEO-Sachen mit Linux und derartigen Sachen und wo auch immer dieser FUD von, also Fear, Uncertainty, Disinformation von Microsoft kam und in Richtung Linux ist so schlecht und solche Sachen. Jetzt haben die mittlerweile eine eigene interne Linux-Distribution. Ich warte immer noch, dass die mal ein Windows auf Linux irgendwie fahren oder sowas in der Art, keine Ahnung. Aber sie sind mittlerweile, glaube ich, der größte Contributor von Open Source Software auf GitHub. Ja. Also für die ist das eine ganz logische Konsequenz, auch irgendwie da sich zu positionieren. Da gab es schon durch diesen Wechsel an der Spitze natürlich, also diesen Steve Ballmer, ne? Also unglaublich, wie dieser Gorilla irgendwie so einen Laden geleitet hat. Aber gut, vielleicht ist es auch nötig für so einen Laden, keine Ahnung. Aber wer es nicht kennt, Developers, 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 mal danach auf YouTube schauen. Ich bin erstaunt und ich habe natürlich immer noch meine alte Phobie, muss ich dagegen sagen. Und ich nutze auch das Betriebssystem nicht, weil es einfach so räudig, also wie auch immer. Aber diese Entwicklung finde ich zumindest mal sehr spannend. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es gut finde, dass sie jetzt sozusagen wirklich das Herzstück der Open Source Community, wobei, ja, sagen wir mal so, die Plattform, nicht das Herzstück, es ist ja nicht mal selber Open Source, aber so ein doch sehr wichtiges Stück Infrastruktur von der Open-Source-Community angehen und sich vielleicht einverleiben. Das wird spannend.
Ja, insbesondere wird das spannend vor dem Hintergrund, dass ja SourceForge seit 2017 mit neuer Führungsriege an den Start geht und gesagt hat, sie wollen jetzt sozusagen zurück zu den guten alten Zeiten, bevor sie
abgeschmiert sind, zerschellt.
Und ja, bevor sie aus neben den Sachen, die sie eigentlich ausliefern sollten, noch eine Menge andere Sachen ausgeliefert haben, fürchte ich.
Ganz genau. Das ist nicht mit, also Ja, man soll, also ist vielleicht auch wieder hier, ne, wir werden langsam alt und jetzt so Opa erzählt vom Krieg. Also früher war SourceForge so die Anlaufstelle für Open Source Software, bis sie dann irgendwie Business-Entscheidungen getroffen haben, die sehr schlecht waren, würde ich sagen. Auch ewig irgendwie Git nicht umgesetzt haben, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was da alles falsch läuft, weil ich da einfach nicht mehr drauf gehe. Also ich habe auch nichts, irgendwie gibt es ab und zu mal so ein paar Publikationen, die tatsächlich noch Sachen auf SourceForge schmeißen, aber ehrlich, wer macht das? Ja. Also da bin ich gespannt, ob die sich wieder aus dem Dreck ziehen können. Halte ich für gewagt. Aber gut, wenn Microsoft jetzt GitHub gegen die Wand fährt, haben sie vielleicht wieder eine Chance.
Ja. Ich bin ja tatsächlich auf anderer Ebene, wenn ich professionell mit Git arbeiten muss, tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr auf GitHub unterwegs und bin sehr früh zu GitLab gewechselt und da mit dem Feature-Set, was da insbesondere in den letzten 20 Monaten hinzugekommen ist, außerordentlich glücklich.
Ja, auch Sachen wie Kanban-Board und solche, Kanban-Board und so, ne? Also das muss man wirklich sagen, die haben da wirklich klasse Arbeit geleistet. Muss man auch wieder sagen, also GitLab ist letztendlich drei Sachen. Es ist eine Firma, es ist eine Plattform wie GitHub und es ist ein Open-Source-Tool oder zumindest Open-Source-Kern, sagen wir es mal so, die man sich selber installieren kann. Und in der Uni Würzburg hat das die Physik am Laufen und da konnte ich auch mal mit ran und bin da auch großer Freund von geworden. Also kann ich auch nur empfehlen. Wie nutzt du das hauptsächlich oder was ist da dein?
Selbst gehostet im Unternehmen, beziehungsweise wir setzen es insbesondere ein für die Forschungsprojekte, die wir gemeinsam mit Universitäten fahren. Da kommen dann tatsächlich die selbst gehosteten Instanzen von den Unis dazu, die natürlich auch nochmal deutlich komplexer sind als das, was wir haben, wo dann halt auch Continuous Integration und das Ganze tatsächlich auch aktiv mit integriert ist. Und das macht einfach unfassbar Spaß, damit zu arbeiten. Das ist wirklich gut.
Nee, ist wirklich schön geworden, muss ich auch sagen. Und auch was sie drumherum machen, die haben ja auch diesen, weiß nicht, kennst du die Git-Workflow? Da gibt es auch verschiedene Weise. Das ist Git-Workflow, GitHub-Workflow den GitLab-Workflow und so. Die haben sich da auch viel Gedanken drüber gemacht, wie man das vereinfachen kann und so. Also es machen auch viel an Blogs drumherum und so. Finde ich wirklich gut. Also kann ich auch nur empfehlen und möchte ich hier auch eigentlich ganz gerne noch ausbauen.
Und an der Stelle kann ich einfach auch den Blogpost von GitLab empfehlen, den sie geschrieben haben, 6 Stunden nachdem bekannt wurde, dass Microsoft GitHub gekauft hat. Und der ist gar nicht unter dem Schirm so nach dem Motto, GitHub, ihr seid irgendwie verdammt und kommt alle zu uns. Nee, überhaupt nicht. Sondern sie machen das auf einer sehr, sehr intelligenten, konstruktiven Ebene sozusagen. Gucken sie, was GitHub alles geschafft hat, sagen auch selber, dass das ja im Prinzip auch ein bisschen ihr Vorvater ist, dem sie am Ende nachgeeifert haben und sagen dann aber natürlich auch am Ende, hey,
hier ist die Welt noch in Ordnung, kommt zu uns.
Come to the light side, we have cookies.
Genau. Genau. Aber auch hier wieder einmal ein offener Standard. Mhm. Das ist ja das Coole. Das heißt, ich kann mein Git-Repo in 2 Sekunden einfach irgendwo anders hosten. Und genau so muss es sein. Ja, und wenn jetzt irgendwie Microsoft irgendwie GitHub hier noch toller, noch glänzender macht, dann kannst du wieder zurückwechseln. Und wenn dann irgendwie Bitbucket meint, oh, jetzt können wir hier auch ganz coole Sachen fahren, dann kannst du dahin gehen. Und das ist einfach die Welt, in der ich leben möchte, wo halt auch dieser Markt tatsächlich hier Innovationen bringt und ich dann selber entscheiden kann, ja, die machen für mich das beste Ergebnis und deshalb gehe ich da jetzt hin und bin nicht in irgendein Silo wie ResearchGate oder sowas gefangen. Ja. Also jetzt um hier Parallelen wieder zu schaffen. Ja, nee, aber wird spannend. Also jetzt wird es vielleicht doch wieder zu nerdig für viele. meisten haben schon wieder ausgeschaltet, sorry. Also ja, ich denke, wir sind jetzt aber auch am Ende angekommen. Und von daher, ich finde, wir haben heute ein relativ konsistentes Bild hier geliefert. Ich war ein bisschen erstaunt, denn wir hatten eigentlich so ein bisschen Flickenteppich an Themen. Aber ich denke, das ist jetzt alles doch, es passt doch alles wieder sehr schön zusammen. Der Kreis schließt sich, es geht gerade viel um Infrastruktur und wie wir von den vorhandenen Publishern irgendwie wieder wegkommen und einfach unsere Arbeit machen können als Wissenschaftler.
Das wäre schön.
Ne? Genau, wir wollen das ja eigentlich gar nicht hierüber sprechen. Gut, Matthias, war wieder klasse.
Ja, machen wir einen Deckel drauf. Die genau. nächsten Folgen werden sich ergeben. Wir haben so ein bisschen Planung, was die nächsten Wochen angeht, aber noch nicht so wahnsinnig viel.
Beziehungsweise wir haben wahnsinnig viel geplant, aber wir wissen noch nicht genau, wann was kommt.
Oder so, genau. Was wir, denke ich, sagen können, ist, dass wir mit großer Spannung auf das neue Programm von Wikimedia gucken. Das Fellow-Programm Freies Wissen geht in die nächste Runde, die, glaube ich, dann im September startet, wenn ich mich nicht täusche. Die jetzige Runde geht jetzt im Juni zu Ende. Mit der Abschlussveranstaltung. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube schon. Wir schauen mal, was wir, in welchem Rahmen wir dahingehend dann noch weitermachen.
Genau. Also es lohnt sich, dran zu bleiben.
Das auf jeden Fall.
Und immer natürlich. Ne? Und von daher bleibt es uns nur übrig, euch zu verabschieden und einen schönen Tag noch zu wünschen.
Genau. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.